Der RS3-Podcast.
Man ist so alt, wie man sich fühlt. Ein bekannter Spruch, aber stimmt er auch? Und stimmt er noch, wenn man 60, 70, 80 oder noch älter ist? Und warum sind eigentlich 60-Jährige heute viel jünger als vor 20, 30 Jahren? Wenn es einen in der Schweiz gibt, der diese Fragen kompetent beantworten kann, ist mein heutiger Fokusgast, der François Höpflinger. Er ist der Fachmann für Alters- und Generationenfragen. Der François Höpflinger selber ist 60, hat Kind, ein Enkelkind und überlegt sich, denke ich mal unter anderem, wie es in den nächsten 20, 30 Jahren mit ihm weitergeht. Das ist Tagessendung Fokus am Mikrofon Marina Villa. Herr Höpflinger, ich habe es gesagt, Sie überlegen sich ja vielleicht auch, wie soll das weitergehen in den nächsten 20, 30 Jahren. Warum sind die Überlegungen heute so ganz anders, dass man sich so Gedanken überhaupt macht auf eine so lange Zeit raus? Früher ist man einfach mit 60 gestorben und dann ist es halt vorbei gewesen.
Ja, wir haben zum Beispiel jetzt ein Interview gemacht mit sehr hochaltrigen Menschen und man hat festgestellt, die haben eigentlich gar nie geplant, dass sie so alt werden. Sie sind überrascht, dass sie so alt geworden sind und haben das auch nie vorbereitet. Und wenn man dann ein Interview macht mit ihren Söhnen, Töchtern, die unter Umständen auch schon über 60 sind, sogar zum Teil schon 70, die überlegen sich erstens, ob sie überhaupt so alt werden wollen. Das ist die erste Überlegung. Zweitens wissen sie, dass sie ganz anders alt werden müssen als ihre Eltern. Weil einfach sich die Lebenssituationen, aber auch Gestaltungsmöglichkeiten für die zweite Lebenshälfte, für das Alter enorm gewandelt haben.
Wenn man das ein bisschen versucht zu konkretisieren, wenn Sie sagen, die überlegen sich, ob sie überhaupt so alt werden wollen. Ich meine, ist das eine theoretische Frage? Oder gibt es dann auch mehr, die sagen, ja, nein, also ich will nicht 90 werden oder nicht 100 und dann nehme ich mir das Leben?
Ja, das gibt schon die Tendenz, dass man auch also bei einer aktiven Gestaltung vom Alter auch überlegt, das gesamte Leben aktiv gestaltet und damit auch das Alter und das Rentenalter. Dann besteht auch die Überlegung, dass man den Sterbeprozess auch aktiv gestalten will, was natürlich dann ein paar ethische Probleme aufwirft, weil man unter Umständen dann einfach gewisse Prozesse abkürzen
will. Wie stehen Sie dazu?
Ja, ich tue einfach mal beobachten, was eigentlich passiert, so Diskussionen.
Als Forscher mal schauen.
Als Forscher und dann auch mal schauen, ja, was passiert wirklich und was läuft in den Köpfen der Leute und was ist eigentlich der Wandel vom Alter? Was bedeutet das für die Gesellschaft? Was bedeutet das für die Leute? Und vielleicht erst in der zweiten oder dritten Phase schauen, was bedeutet das für mich? Weil das ist der Vorteil von der Altersforschung. Man kommt aufs Objekt zu und kann sich Zeit nehmen, mit 60 zu überlegen, was man noch mit 80 machen möchte. Man hat ja noch 20 Jahre Zeit. Aber es ist schon eine Überlegung. An der Praxis, soll man überhaupt so alt werden?
Was ist denn Ihre Antwort? Also Sie sind jetzt 60?
Mein Ziel wäre jetzt 84.
Mhm. Wie kommen Sie auf die Zahl? Wenn Sie die mathematisch errechnen, so lange geht es einem noch
so
gut?
Bisschen, es ist so, dass im Moment unter den jetzigen Bedingungen, wenn man sich ein bisschen pflegt, gut, ein bisschen sich schaut, genug gut ernährt und nicht zu viel Bewegung macht, dann kann man bis 80, 84 relativ mit der guten Wahrscheinlichkeit noch gesund und behinderungsfrei bleiben. Und die grossen Fragen, Defizit vom Alter, die fangen erst nach 80, 84 ab.
Und darum kommen Sie auf 84? Sie sagen,
ja, das ist jetzt mal eine künstliche Zahl. Oder? Vielleicht verschiebt sich das nach oben. Und wir haben festgestellt, dass die Leute dann von einem gewissen Alter dann sogar stolz sind, dass sie so alt geworden sind. Also wenn man zum Beispiel die Leute einlädt zu einem Altersnachmittag, dann kommen die Leute bis 86, um den Alten zu helfen. Und ab 90 sind sie dann stolz, dass sie alt geworden sind.
Das ist bei mir ähnlich. Meine Mami geht, ist also selber 82 und sie geht in ein Altersheim, Änderungen machen und sagt, «Wer tut mir Vecchiette?» Also ich gehe zu den alten Damen. Gehört das Teil von dieser veränderten Wahrnehmung?
Ja, das ist schon so, dass die Leute sich sehr subjektiv anders alt fühlen, als sie eigentlich chronologisch sind. Und ich habe vor kurzem ein Interview gemacht mit einem älterer Mann, der hat gesagt, eigentlich sein Lebensplan sei, gemeinsam mit seinem Spiegelbild alt zu werden. Aber er habe jetzt entdecken müssen, dass sein Spiegelbild viel älter geworden ist als er selber. Jetzt hat er den Spiegel umgekehrt.
Also effektiv?
Ja, also er hat dann einfach gefunden, er fühlt sich beweglich und geistig beweglich, aber was eigentlich ist, das Alter ist ja das körperliche Prozess, weitgehend. Es ist nicht die Seele und der Geist, der alt wird. Der kann vielleicht resigniert werden und sich verändern, aber es ist vor allem ein körperliches Alter.
Und der hat jetzt das einfach gelöst, indem er sich gesagt hat, ich schaue mich selber nicht mehr im Spiegel an.
Ja, gut, das ist spasshaft. Das ist natürlich, wird das natürlich dann auch vielleicht dann anders müssen machen und vielleicht einfach dann zurechtkommen damit, dass er jetzt älter ist. Aber es ist schon sehr auffallend, dass sich die Leute subjektiv sehr viel jünger fühlen, als sie eigentlich eingestuft werden.
Sind Sie oder wissen Sie als Forscher, ob das tatsächlich eine neue Entwicklung ist? Oder weiss man, ob vielleicht schon Leute vor 50 oder auch vor 100 Jahren sich jünger gefühlt haben, als sie gewesen sind?
Ja, man hat sich zum Teil auch schon immer, das Alter hat man schon immer ein bisschen verdrängt. Aber man hat auch weniger Möglichkeiten gehabt, sagen wir, ein jugendnahes, dynamisches, gesundes Leben, auch im Rentenalter oder im hohen Alter überhaupt zu pflegen. Also die Leute waren früher verbraucht gewesen, körperlich behindert. Und wir wissen, dass die gesunde Lebenserwartung in der Schweiz sehr stark angestiegen ist. Also die Leute können mehrheitlich auch im Rentenalter von noch recht viel gesunden Lebensjahren profitieren. Die Leute realisieren auch, dass es Sinn macht, auch lebenslang zu lernen, sich Zeit zu setzen, auch zum Beispiel mit 70 vielleicht mal sich neu zu orientieren, lernen, Sprachen lernen, neue Hobby aufzunehmen. Das sind ganz neue Verhaltensmerkmale, die man vor 30, 40 Jahren nicht hatte.
Es gibt einen interessanten Punkt, wo Sie sagen, Sie propagieren so quasi nicht eine Pensionierung, sondern mehrere Pensionierungen, weil man einfach mit, sagen wir, 2 oder 65 heute, gut, es kommt darauf an, was man für einen Beruf macht, aber da können Sie ja zu dem dann etwas sagen, weil man heute einfach häufig mit 2 oder 65 völlig in einer anderen körperlichen und geistigen Verfassung ist, als, sagen wir, mit 90. Können Sie das ein bisschen erläutern, mit diesen Pensionierungen?
Ja, es ist so, dass jetzt ein Teil der Menschen, gerade aus körperlich belastenden Berufen, die wollen natürlich möglichst frühzeitig pensionieren. Dort ist ganz klar ein Wunsch, dass das Rentenalter nicht erhöht wird. Jetzt hat aber eine wachsende Gruppe von Männern und Frauen, die mit 62, 63, 64, 65 sich eigentlich noch sehr aktiv, kompetent fühlen und eigentlich sogar bereit sind, noch ein bisschen weiter zu tätig sein, aktiv tätig sein und sich eben nicht nur auf den Ruhestand vorbereiten wollen, also, sondern wirklich auch ein aktives Alter haben. Und das fängt jetzt an, dass sich die Leute überlegen, wie sie das gesunde Rentenalter, das sich ausgedehnt haben, wie sie das können bewältigen können.
Aber wie könnte das aussehen, konkret?
Ja, das könnte zum Beispiel theoretisch sein, dass die Leute Möglichkeiten haben, zum Beispiel auch bis, sagen wir jetzt, 64, 65 mal 2 Jahre AHV zu geniessen und dann vielleicht mit 67 nochmal ein paar Jahre Teilzeit tätig sein. Vielleicht in einem angepassten Rahmen.
Und dann was so viel heisst, wie?
Ja, vielleicht nicht 100%, sondern Teilzeit. Vielleicht auch gewisse Sachen von daheim aus machen, einen Rhythmus wählen, der weniger stressreich ist als in jungen Lebensjahren. Gleitende Arbeitsformen. Auch von Arbeitsformen, wo man selber dann etwas seine Weiterbildung selber kann pflegen. Und dann vielleicht mit 74 nochmal eine zweite Pensionierung und 2 Jahre nochmal vielleicht reisen und das Leben geniessen und dann mit 75 oder 76 vielleicht Freiwilligenarbeit leisten und dann mit 84 sagen, jetzt ist vielleicht endgültig Schluss.
Und dann noch den Enkel schauen?
Ja, die Enkelkinder sind wir natürlich viel früher. Also die Enkel, das Durchschnittsalter von der Frauen, wenn sie ein Enkelkind bekommen, zuerst, also Großmutter werden, ist jetzt zwischen 54 und 55. Das ist also vor dem Rentenalter. Ja, also die Geburt vom ersten Enkelkind ist vor dem AHV-Alter.
Jetzt das Beispiel, das Sie aufzeigen mit diesen Pensionierungen, ich meine, das ist ja gut und recht, wenn man sagt, jemand möchte das. Politisch sind wir noch meilenweit weg von dort. Wäre es dann wirtschaftlich interessant? Das ist ja natürlich eine Frage, die sich so vorstellt.
Ja, wirtschaftlich im Moment ist es so, dass selbst wenn man die Altersteilzeitarbeit ausdehnen würde, das natürlich gesamtwirtschaftlich noch nicht eine grosse Rolle spielt. Man hat einfach festgestellt, in gewissen Branchen ist es wichtig, dass man auch den älteren Kunden schaut, durch ältere Berater oder Arbeitskräfte, weil die sonst abspringen. Also die Banken haben jetzt realisiert, wenn sie zu junge Bankberater haben, dann haben sie Probleme. Oder wenn man in einer Firma, Schweizer Firma, nur junge Leute nach China schickt, dann kommt das China-Geschäft nicht zustande. Also wir haben einen Teil von älteren Leuten, die sehr viele Netzwerkkontakte haben, soziale Beziehungen, die auch Erfahrungen haben mit kritischen, schwierigen Situationen und von dort her können eigentlich als Berater, Mentoren sehr viel wertvolle Hilfe leisten. Im Moment haben wir so ein bisschen wie eine Zweiteilung von der Altersarbeit. Wir haben so Hilfsarbeiten, Securitasarbeiten. Also die älteren Leute sind ein bisschen wie die Reservearmee von der Zukunft. Früher waren es die Frauen.
Was will ich sagen? Also das ist etwas, wo die Frauen sind immer die Ersten, die entlassen werden, wenn die Wirtschaft schwächelt.
Und das unter Umständen in Zukunft sind es dann nicht mehr die jungen Frauen, sondern die alten Frauen. Plus ein Teil der alten Männer, die als Reservearmee eingesetzt werden. Je nach Bedarf benutzt man sie oder setzt man sie ein. Und wenn die wirtschaftliche Konjunktur zurückgeht, dann gehen die wieder in die AHV entlassen. Und dann gibt es aber auch Segmente.
Es klingt aber noch brutal. Reservearmee?
Ja, man kann, es ist vielleicht, das klingt brutal, ist aber vielleicht weniger brutal, wenn Leute, die durch die AHV und die berufliche Vorsorge gut wirtschaftlich abgedeckt sind, abgesichert sind, als Reservearmee benutzt werden, als wenn junge Familienfrauen oder auch junge Väter benutzt werden oder ausländische Arbeitskräfte. Weil der Vorteil der Leute im Rentenalter, für die Mehrheit, die haben heute wirtschaftliche gute Absicherung.
Also Sie reden wirklich durchs Band von Leuten, die heute schon seit 10, 20 Jahren AHV beziehen? Oder dort ist glaube schon noch das eine oder das andere grosse Fragezeichen? Es gibt ja auch doch einen rechten Teil von älteren Leuten, die vielleicht nicht gerade arm sind, aber die sehr, sehr, sehr bescheiden leben.
Ja, der Anteil der einkommensschwachen AHV-Rentner hat abgenommen. Man muss einfach unterscheiden in den hochaltigen Generationen. 80 plus, dort hat man natürlich noch frühere Generationen, die zum Teil weniger Vermögen, weniger Einkommen haben, dann auch keine berufliche Vorsorge. Dort ist die Armutsquote höher. Mhm. Und da gibt es auch Gruppen von Hochaltrigen, die arm sind wegen Pflegebedürftigkeit. Da können ganze Vermögen natürlich wegschmelzen. Bei den Leuten, die jetzt ins Rentenalter kommen, dort haben wir einfach eine Zweiteilung. Wir haben eine grosse und wachsende Gruppe von relativ wohlhabenden Personen, die durch die zweite berufliche Säule sehr gut abgedeckt sind, die zu mehr als der Hälfte auch Wohneigentum besitzen, die zum Teil rechte Vermögensbeträge haben. Und gleichzeitig haben wir aber immer noch eine kleine, aber doch beträchtliche Gruppe von einkommensschwachen AHV-Rentnern. Also bei den Leuten, die jetzt ins Rentenalter kommen, haben wir extreme Ungleichheiten.
Zum Zurückkommen auf Sie, wir haben vorher gesagt, Sie sind jetzt 60, Sie sagen, Sie würden gerne, wenn Sie können wünschen, im Moment 84, das sind noch 24 Jahre. Sie befassen sich seit vielen Jahren mit dem Thema Alter, älter werden. Haben Sie einen Plan, wie Sie die 24 Jahre gerne organisieren möchten, sofern alles nach Wunsch verläuft?
Na gut, ich würde versuchen, dann auch, sagen wir, auch nach 65, 66 zum Teil weiterzuarbeiten, und zwar auch zum Teil, weil ich keine berufliche Vorsorge habe. Also das ist auch wirtschaftlich bedingt. Und andererseits, weil man in der Forschung und auch in der Wissenschaft zum Teil noch Sachen beitragen kann. Aber mein Ziel ist eben dann auch gewisse Sachen dann mit jüngeren Leuten zu machen, zusammen. Also das, und dann die Leitfunktion und die Führung dann an Jüngere abgeben und dann eigentlich vielleicht dann mehr Hilfsarbeiten überzunehmen. Also so generationenübergreifende Projekte, wo nicht nur ständig ich zu sagen habe, sondern wo die jüngeren Personen bestimmen, was ich zu tun habe.
Das ist ja für jemanden, der so bekannt ist zu einem Thema wie Sie jetzt, zu Generationen- und Altersforschung, noch interessant, weil in der Regel sind das, oder vielfach sind das Alpha-Tier, die dann auf jeden Fall auch ein Alpha-Tier bleiben bis zum Schluss.
Ja, und das haben wir festgestellt. Das ist das Problem, das man bei Senioren, zum Beispiel bei InnoVage, bei den Senioren, also so aktiven Senioren, dass die zum Teil Mühe haben, zum Beispiel mit Frauen auf der gleichen Ebene zu arbeiten, im Rentenalter. Und dort im AHV-Alter sind die Frauen plötzlich die Mehrheit. Und, wenn sie, und sie sind interessiert an Projekten mit jungen Leuten, aber sie sind nicht bereit, den jungen Leuten entsprechende Verantwortung zu haben. Also wenn man generationenübergreifend arbeiten will, dann muss man eigentlich den jungen Leuten relativ viel Verantwortung übergeben, relativ früh. Und das heisst, es ist ein Prinzip, das sehr wichtig ist, das man auch festgestellt hat, das ist bei Grosseltern und Enkelkindbeziehungen sehr wichtig, Engagement ohne Einmischung.
Und das ist ein schöner Begriff. Ne?
Ja, das ist ein sehr schön, ist aber sehr schwierig. Also ich bin auch nicht sicher, ob mir das gelingt.
Damit sind wir eigentlich gerade beim richtigen Thema, bei der Musik angelangt. Ja. Weil Sie haben Yellow Submarine gewünscht, und zwar einerseits, weil Sie es gerne haben, aber es hat noch einen zweiten Hörer, der das mitbekommt.
Ja, also mein dreijähriger Enkelsohn, der einerseits sehr interessiert ist an Dampflokomotiven, aber hat auch den Yellow Submarine von den Beatles, findet das sehr interessant. Ich bin nicht sicher, ob es von der Musik ist oder von der Farbgestaltung vom Film. Also, aber die Musik interessiert dann auch und man redet viel von dem Submarine.
Und wenn wir zurückgehen zu Ihnen, das ist rund gut 40 Jahre her.
Ja, dort, während der Jugend habe ich eigentlich viel weniger Beatles gehört, als dann, als ich 30, 40 war.
Also so ein sogenannter Spatzünder.
Ja, ein Retro-Beatle, würde man sagen. Also eigentlich
ein Retro-Beatle.
Ja, und faktisch, wenn man so kann sagen kann, benutze ich viele Musik mehr, um mich beim Schreiben dann zu konzentrieren. Weil mit Hintergrundmusik, die nicht stört, kann ich mich doppelt so gut konzentrieren.
Was geht denn als Hintergrundmusik und was nicht?
Ja, klassische Musik geht nicht so gut. Mozart, das funktioniert noch ein bisschen besser als Beethoven. Beethoven-Musik ist zu intensiv.
Schlager?
Schlager geht auch nicht. Das ist einfach zu, von der Rhythmen her ist es auch, also am besten funktioniert eine Musik, die nicht so intensiv ist, die vielleicht mit der Biografie zu tun hat. Also das ist spannend, man tut ja auch im Alter eigentlich oft Musik gerne haben, die man mit 20 gehört hat.
In the town where I was born lived a man who sailed to sea. And he told us of his life in the land of submarines. So we sailed unto the sun till we found the sea of green. And we lived beneath the waves in our yellow submarine. We all
Das ist der Fokus, Yellow Submarine, gewünscht von François Höpflinger. Er ist der Mann in der Schweiz, der sich am besten auskennt mit Fragen, Forschung zum Thema Alter, Generationen. Wir haben gerade vorher, oder Sie haben von Ihrem kleinen Enkel erzählt, der 3 ist. Sie haben eine grosse Untersuchung gemacht oder sind dabei gewesen, was darum gegangen ist, wie ist eigentlich die Beziehung Grosseltern, Enkelkind. Und was ich spannend gefunden habe, ist, dass Sie sagen, es gibt keinen Generationenkonflikt. Das dunkt einem ja fast nicht möglich.
Ja, das ist, hat uns eigentlich auch erstaunt. Also, eigentlich, als wir zuerst angefangen haben mit Generationenprojekten oder Generationenuntersuchungen, ist man davon ausgegangen, dass Generationenbeziehungen schlechter geworden sind, losgelöst sind, ein bisschen ein Zerfall ist und Solidarität nicht mehr so stark ist. Und was wir gefunden haben, ist einfach das Gegenteil. Das betrifft natürlich Generationenbeziehungen in Familien. Nicht unbedingt jetzt außerhalb von der Familie. Dort hat man eher so eine Trennung. Aber man hat festgestellt, dass eine Beziehung zwischen Enkelkind und Großeltern ist intensiver geworden.
Also unabhängig beispielsweise vom Alter von den Enkeln. Also ich sage jetzt, ich meine, mit 5 kann ich mir das noch gut vorstellen. Mit 16, 17 dunkelt es mich zum Beispiel schwieriger. Aber ich weiß nicht, stimmt das oder stimmt es nicht?
Ja, es gibt eine gewisse Ablösung bei einem Teil. Also mit der Pubertät gibt es auch eine Ablösung gewisse von den Großeltern. Und wo es auch gewisse Ablösung gibt, wenn Großeltern sehr alt geworden sind oder gesundheitliche Beschwerden haben. Also gute Kontakte mit sehr jungen Menschen haben, vor allem Grosseltern, die gesundheitlich noch gut dran sind. Also das hat uns auch erstaunt, also dass sobald Grosseltern mehr Beschwerden haben, dann nimmt die Kontakthäufigkeit vor allem mit Teenager-Enkelkindern ab. Dann wird sie weniger intensiv.
Und ich meine, die Häufigkeit ist ja das eine, aber gibt es, ich weiß auch nicht, ich stelle mir wirklich vor, dass die Beziehung zwischen Grosseltern und Enkeln ist ja sehr etwas Emotionales, dass man vielleicht gern geht, weil man dort ein bisschen mehr darf als bei den Eltern oder so Sachen. Spielt das dann trotzdem?
Das spielt eine grosse Rolle. Und vor allem, man muss auch sehen, dass aus Sicht der Grosseltern einfach die Enkelkinder haben zwei Elemente. Das ist die Zukunft der Familie. Und das ist sehr wichtig. Vielleicht sogar die Zukunft der Dynastie. Ich jetzt, wir haben das gerade im August und September nochmal zwei Enkelkinder bekommen. Also, da ist jetzt dynastisch ist jetzt schon einiges gesichert. Und zweitens ist es, und das ist jetzt viel wichtiger geworden für moderne Grosseltern und zunehmend auch für Grossväter, nämlich die Möglichkeit, auf frühere Lebensphasen und Familienphasen zurückzugreifen, ein Aufwachsen von Kindserleben, ohne die Verantwortung zu haben. Und das finde ich, also ich hatte das gerade, wo wir die Studien angefangen haben, bin ich eben auch persönlich in die Situation hineingekommen. Wir haben eigentlich das gefunden, in meinem eigenen Leben, was wir in dem Interview gefunden haben, dass zum Beispiel die Großmutter gesagt hat, eigentlich im Kontakt mit ihren Enkelkind hat sie genau das Alter von ihren Enkelkind. Subjektiv.
Und jetzt zum Beispiel, wenn wir es auf sie nehmen, also sind sie in dem Fall der bessere Grossvater, als sie ein Vater gewesen sind?
Ja gut, das müssen wir jetzt das Kind fragen. Ich habe mich als Vater zum Teil auch in gewissen Phasen gut engagiert, weil die Frau auch erwerbstätig war. Und in gewissen Phasen habe ich dann auch das Mittagessen von den Kindern müssen machen, die zur Schule gegangen sind. Es hat allerdings dann meistens Bichermüsli gegeben. Also, und Früchte.
Sind immer gesund gewesen, oder?
Also Kinder, ja, wir haben dann sehr lustig gehabt und es ist dann ein bisschen chaotisch hergegangen. Und die Küche hat auch nicht immer sauber ausgesehen nachher. Aber es ist, ich habe ein anderes, aber wir haben zum Teil ein sehr intensives Verhältnis gehabt. Aber jetzt mit dem Enkelsohn ist es natürlich die Möglichkeit, auch wieder auf eine völlig neue Phase, also mit Windeln wickeln. Ich musste dann auch mal wickeln, wo die Frau weg sind. Und dann habe ich es plötzlich nicht mehr gehabt. Wir haben nicht gewusst, und der Enkelsohn hat mir auch geholfen, wie man wickeln kann. Wir haben dann irgendwie es geschafft, aber am Schluss haben wir herausgefunden, dass wir die Windeln falsch eingesetzt haben.
Also sie haben es hin und vorne angelegt oder
ja,
so?
Ja, hin und vorne. Also das ist, irgendwo hat es dann gleich funktioniert.
Also er mit drei hat ihnen gesagt, Grosspapa, so geht das?
Ja, das so ist es. Wir haben dann gemeinsam versucht. Das ist eine interessante Entwicklung. Also mit zweieinhalb war es dann gewesen. Und das ist noch, es ist schon eine Möglichkeit, auf frühere Phasen. Wir haben zum Beispiel regelmäßig einen Tag, anderthalb Tage pro Woche und dann am Schluss des Tages sind wir dann erledigt. Also das ist...
Also wer ist mir?
Also meine Frau und ich.
Ja.
Intensive Betreuung. Und man kann dann das volle Leben, hat aber Verantwortung nicht. Und man muss auch ganz klar sagen, zum Beispiel bei Süßigkeiten, da versuchen wir die Regeln versuchen einzuhalten, die seine Mutter sagt. Also nur zwei Schokitäffli pro Tag. Er versucht das natürlich immer wieder zu durchbrechen. Also es ist noch ein sehr spannendes Verhältnis.
Was haben Sie das Gefühl, was Sie bei ihm, eben bei Ihrem Enkel, anders können? Also ich weiß nicht, sind Sie weicher oder ist es wirklich nur der Faktor?
Ja, wahrscheinlich ist man schon weicher. Und man hat durchaus unter Umständen seine Emotionalität mit Kleinkind ausleben in einer Phase, wo man eigentlich normalerweise das nicht kann. Also man kann zum Beispiel mit dem Enkelsohn zum Beispiel mal gemeinsam baden. Das ist natürlich mit fremden Kind wäre das sehr heikel. Mhm. Oder man kann auch Sachen machen, spielerisch tätig sein. Man kann teilnehmen am Heranwachsen von Kindern und auch und man kann mit den Kindern auch diskutieren, was es der Erziehung und so Sachen gibt, wo man sonst, ja, man kommt einfach in eine andere Lebensphase rein, aber als Teil von der Freizeit, oder?
Das es ist nicht mehr der gleiche Zwang.
Es ist nicht der gleiche Zwang, es ist so wie eine Freizeitrolle.
Also, wie war das bei Ihnen und Ihren Kindern, wenn wir jetzt bei der Teenager-Zeit, die wir vorher geredet haben, bleiben, sind dort die Pfetzen geflogen? Oder ist das eher ruhig zu und her gegangen?
Zum Teil hat es, beim Sohn hatten wir ein Problem gehabt, weil er zum Teil Töffel gefahren ist, die er noch nicht durfte. Und das hat dann auch ein paar, man dann auch mal bei der Jugendanwaltschaft müssen vortraben. Aber bei der Tochter, dort haben wir eigentlich erstaunlich wenig Pubertätsprobleme gehabt.
Also auch dort haben Sie so quasi in der Praxis das bewiesen, was Ihre Theorie jetzt bei dieser grossen Umfrage gezeigt hat?
Ja, zum Teil muss man sagen, wir haben natürlich sehr Kinder gehabt, die eigentlich sehr leistungsfähig waren von sich aus. Also eigenwillig.
Ist das Gleiche?
Eigenwillig, aber eigentlich nicht bereit, etwas zu leisten. Also wir hatten Kinder, die immer zum Beispiel auch gerne in die Schule gegangen sind, vielfach, und gute Schulnoten hatten, die aber sehr... Also zum Beispiel die Tochter hat schon mit sehr früh zum Beispiel gesagt, sie will vegetarisch essen. Und wir mussten das ganze Menü umstellen. Wir mussten oft auch mit zwei Pfannen kochen. Also ich habe dann auch weniger Fleisch bekommen. Und wir hatten eigentlich so eine Situation, wo man auch viel diskutiert hat, wo die Kinder auch ihre eigenen Bedürfnisse früher einbringen können. Es ist nicht, wo aber gleichzeitig auch Grenzen gesetzt worden sind. Also ich bin nicht sicher, ich weiß nicht, ob das typisch war oder für die damalige Zeit.
Also man redet jetzt von...
Ja, von den 70er, 80, frühen 80er
Jahren. Sie sind ja, glaube ich, seit 35 Jahren, stimmt das?
Ja, 36 Jahre.
36, Entschuldigung, ja. Noch ein Jahr mehr mit ihrer Frau zusammen.
Ja, das
und
ist,
Sie haben sehr jung geheiratet. Also
ja, mit, für die damalige Zeit,
ja, 25.
Ja, das ist für die
und dann kurz nach den 68er, das ist eigentlich recht atypisch. Warum haben Sie das gemacht?
Ja, irgendwo habe ich gemerkt, dass wenn man jetzt wissenschaftlich kreativ tätig wird und relativ wilde Phasen erlebt.
Also beruflich?
Beruflich und wissenschaftlich. Dann muss man auch einen stabilen Beziehungskern haben.
Also ist es eine Vernunftsehe, wo Sie denken, ja, komm,
ja, von der
wieso
Seite
nicht?
Von der Frau.
Ah.
Eher. Von meiner Seite war es wahrscheinlich schon Liebessehe. Aber sie hat sich das schon überlegt. Und sie hat dann natürlich, sie ist zum Teil zurückhaltender als ich.
Hat sich das gehalten über all die Jahre?
Ja, sie ist eigentlich eher die rational tätig ist. Also ich bin wahrscheinlich emotionaler als sie. Mhm. Sie ist sehr gut geplant und sie ist sehr strukturiert.
Funktioniert es darum so gut oder so
ja,
lang?
Ja, funktioniert es relativ gut, weil man auch gewisse wir sich ergänzt. Und aber auch die Möglichkeit ist, dass man ja, seine Freiräume hat. Also sie hat ihren Freiraum und wenn sie ihr zu bunt ist, mit mir zusammen zu hocken, dann geht sie nach ins Bündnerland.
Und Sie gehen manchmal auch?
Ja, jetzt weniger. Das ist, im Moment habe ich zu viel zu tun unten.
Und also unten ist im Unterland?
Hagen, im ja. Unterland. Das war auch ein Grund, wieso wir nach 20 Jahren Bündnerland nach Hagen gezogen sind, eben um näher bei den Kindern und Kinder zu sein. Ursprünglich sind wir aber auch ins Bündnerland gezogen, weil die Schulverhältnisse im Kanton Zürich für unsere Familienverhältnisse eben schlecht gewesen wären, weil unsere Kinder sind in London eingeschult worden, ein Jahr früher als normal. Und wir haben herausgefunden, dass wenn sie zurückgekommen wären in den Kanton Zürich, hätten sie 2 Jahre verloren. Und dann haben wir gefragt, ob von AS in Prättigau die Schule, ob sie die Kinder aufnehmen, auch wenn sie das Regelschuljahr nicht haben. Das war ohne Problem gewesen.
Und wie sind Sie dann auf der Ruhr gekommen?
Von AS, dort hat die Frau hat eben dort ihre Eltern gehabt. Die haben das Elternhaus gebaut und haben eigentlich wollen nach der Pensionierung dort leben. Und dann ist ja aber ihr Vater vorher gestorben. Und das Haus war dann leer gewesen.
Und wenn Sie sagen, Sie sind unter anderem auf Horgen, das ist übrigens in der Nähe von Zürich, für all die, die nicht in Zürich leben oder das kennen, kommen zum Familie wieder näher beieinander. Und Sie haben vorher gesagt, dass Sie den Enkel, die zwei Neuen sind ja jetzt noch ganz kleine, die haben Sie vielleicht noch nicht so können üben. Ist das so, dass Sie das freiwillig und gern machen, den Tag anderthalb? Oder ist es halt auch eine Verpflichtung, weil Sie sagen, ich möchte etwas zurückgeben?
Ja, wir haben das eigentlich mit der Tochter, die jetzt wo immer den Enkelsohn hütet, haben wir das besprochen, dass wir das machen, also so wie als Verpflichtung. Das heisst, dass regelmäßig etwas läuft, das nicht unregelmäßig ist, dass er auch bei uns übernachtet und dass er auch von dort her Beziehung ist, dass er also Vertrauen hat zu uns. Also einerseits, also es ist eine freiwillige Verpflichtung, kann man so sagen. Und das hat hauptsächlich auch damit zu tun, dass die Tochter selber auch wissenschaftlich tätig ist und dann muss natürlich zum Teil sehr unregelmäßige Arbeitszeiten hat, Engagement muss haben, wo einfach sie als Mutter natürlich dann in den Clinch kommen würde, wenn sie jetzt das Kind auch noch vollständig voll betreuen müsste.
Die freiwilligen Arbeit, die Sie leisten, hat in der Schweiz auch einen Betrag. Sie reden von rund 2 Milliarden Franken jedes Jahr, wo Grosseltern, wie soll man sagen, generieren, indem sie freiwilligen Arbeit leisten. Das ist eine unglaubliche Summe.
Ja gut, das ist einfach eine fiktive Summe, weil das natürlich unbezahlte Arbeit ist. Aber ja, wenn, wenn man das umberechnen müsste, das ist sicher 2 Milliarden Franken. Und es ist ein extrem hohes Engagement. Es ist allerdings auch interessant, dass zum Beispiel erwerbstätige Großmütter sich nicht weniger engagieren als nicht erwerbstätige Großmütter. Also es ist die Angst, dass wenn die Frauen erwerbstätig sind, sie sich weniger für Kinder und Enkelkinder einsetzen, die ist nicht begründet.
Jetzt ein weiterer Punkt, wo Sie aufbringen, die einer von der Studie, ist eine sogenannte Generationenverträglichkeitsprüfung. Das ist zwar irgendwie ein schreckliches Wort, dünkt es mich. Aber ich finde es einen interessanten Begriff, weil es doch ganz einen Haufen es gibt, Altersheim oder Jugendheim oder was auch immer, aber es gibt keine Generationenhäuser oder so etwas. Was steckt hinter dieser Idee von dieser Generationenverträglichkeitsprüfung?
Ja, das ist eine Idee, die eigentlich von der Freisinnigen Partei, von einer Nationalrätin eingeführt worden ist. Also einfach nicht, also nicht sagen, dass das meine Idee ist, sondern von der Frau Christa Markwalder auch eingeführt worden ist. Aus meiner Sicht ist vor allem wichtig, dass man eigentlich auch Überlegungen macht, wie kann man eine Gesellschaft, wo die Leute oft...
Also was ist Grundidee?
Grundidee ist eigentlich zu schauen, dass man kann ein bisschen nachhaltige Entwicklung einführen kann. Dass man festgestellt hat, dass im Sozialbereich, wenn man jetzt eine Generationenbilanz macht, festgestellt hat, dass das, was man jetzt hat, Altersvorsorge, Gesundheitskosten im Generationenaustausch, dass das nicht nachhaltig ist. Da gibt es eine Nachhaltigkeitslücke. Das heisst, die nachkommenden Generationen müssen wahrscheinlich mehr zahlen und werden weniger bekommen. Oder sie müssen länger arbeiten, um die gleiche Rente zu bekommen. Also man hat eine negative Generationenbilanz, die vielleicht nicht so negativ ist wie in Deutschland, aber trotzdem...
Also Sie reden von Geld, von Geld, ganz konkret.
Also es geht um sozialpolitische Umverteilung.
Ja.
Also es ist eine sozialpolitische Lücke.
Ja, aber trotzdem, was ist die Grundidee? Was wollen Sie erreichen?
Die Idee ist, dass man mal schaut, wenn man Gesetze macht und neue Reformen einführt, was hat das für Konsequenzen für die nachkommenden Generationen? Also man hat zum Beispiel bei der beruflichen Vorsorge hat man zum Teil sehr viel ausgeschüttet, wo der Börsengang gut war. Und hat jetzt weniger Geld für die nachkommenden Generationen. Die müssen mehr leisten und kommen weniger rüber.
Mhm.
Und das ist natürlich etwas, wo bei jüngeren Generationen auf Vorbehalt stößt, weil eben die jüngeren Generationen realisieren, dass sie es unter Umständen weniger gut werden haben wirtschaftlich als die jetzige Rentnergeneration.
Jetzt weiss ich nicht, Sie sind ja unter anderem Professor an der Uni Zürich zu dem ganzen Themenbereich. Wie wichtig ist das politische Vernetztsein für jemanden wie Sie, beispielsweise bei so einer Frage, wie Sie jetzt ausgeführt haben?
Ja, gut, wir haben regelmäßigen Kontakt mit Leuten aus dem Nationalrat. Aber eigentlich interessanterweise ist es interessant, dass eigentlich Politik in vielen Fragen zu Generationenthemen, Altersthemen nicht unbedingt der beste Ansprechpartner ist. Also vielfach Kantone und Regierungen und Gemeinden sind oft die besseren Ansprechfragen für Jugendfragen, Generationenfragen, Familienfragen, Altersfragen als der Bund, weil eigentlich viele Verantwortlichkeiten sind auf kantonaler und kommunaler Ebene. Dann haben wir auch festgestellt, dass eigentlich wenn man wissenschaftliche Ergebnisse umsetzen will, gibt es eine Ebene, die sehr wirksam ist, das ist die mittlere Ebene von Fachleuten. Also Chefärzte, Chefbeamte, Pflegefachfrauen, Altersbeauftragte, Jugendsekretariate, Jugendanwälte, aber auch Heimleiter. Weil das sind Leute, die einerseits wissenschaftliche Ergebnisse können kritisch verfolgen. Also die können uns sagen, das ist zwar ein gutes Ergebnis, aber das hat mit der Praxis überhaupt nichts zu tun. Und andererseits können sie eben selber viele Sachen selber umsetzen.
Sie sagen, der Kontakt ist eben besser auf dieser Ebene. Trotzdem ist es so, dass man entweder für Jugend oder für Alte zuständig ist und es eben wenig hat, wo dort die Vernetzung stattfindet. Wie versuchen Sie das, ich weiss nicht, eben, am Schluss sind Sie ja politisch entscheidend, wie versuchen Sie das mitzutragen, ausser über die Forschung?
Ja, wir versuchen jetzt hauptsächlich mal zu schauen, wie funktionieren Generationenprojekte. Also wir haben jetzt zum Beispiel Kontakt mit Infoklick. Das ist eine Jugendplattform, die eben schaut, generationenübergreifende Projekte zugunsten von Jugendlichen zu machen. Oder auch Posenik-Tuta hat jetzt den Auftrag, generationenübergreifende Projekte zu machen. Und dort schauen wir auch ein bisschen, nach welchen Regeln funktionieren generationenübergreifende Projekte. Was muss man machen, damit es funktioniert? Es gibt auch das Netzwerk von der Kirche, so generationenübergreifende Projekte. Also das geht von 3 Generationen Modenschau bis Gottesdienst, wo Enkelkinder und Großeltern etwas machen, wie Generation im Klassenzimmer. Das ist ein sehr interessantes Projekt, wo ältere Leute in der Schulklasse als zusätzliche Bezugspersonen tätig sind. Und das funktioniert sehr gut, solange es keine ehemaligen Lehrer sind. Also das braucht eben Leute, die sich eben, wie ich gesagt habe, engagieren, ohne sich Zeit zu mischen und die eben nicht als Konkurrenz zur Lehrerin definiert werden. Es ist nicht gesagt, dass ehemalige Lehrer nicht bereit wären, nicht in der Lage wären, aber sie werden als Konkurrenz angeschaut und die Personen in den Klassenzimmern dürfen eben keine pädagogische Funktion übernehmen, sondern es sind zusätzliche Erwachsene, die auch zusätzlich der Lehrerin können zum Beispiel zusätzliche Informationen geben über das Klassenverhalten und auch zusätzliche Bezugspersonen für Kinder sein.
Das sind einfach ehemalige Lehrer ungeeignet?
Ja, einfach auch nicht nur von der Lehrer her, sondern vom Lehrerverband und von der Schule her. Also das ist noch interessant. Das braucht eben ganz klare Regeln. Wenn man generationenübergreifende Projekte machen will, dann muss man auch die Mitbestimmung der Jungen einbetrieben. Man muss mit Leuten arbeiten, die akzeptiert haben, dass sie älter sind. Also generationenübergreifende Projekte funktionieren nicht, wenn die älteren Leute sich zu jung haben. Dann machen sie Übergriff gegenüber Jungen. Oder wenn sie Angst haben vor dem Alter. Also Spazierbegleitung mit Demenzkranken, das funktioniert nicht mit Leuten, die im Alter sind, die sie selber Angst haben vor der Demenzkrankheit. Also das Buch muss
also Generationen... Sie finden das alles durch Forschung heraus und
ja,
finden
Forschung
dann das
und Praxis. Also
Praxis bestätigt.
Man versucht eigentlich Forschungsergebnisse zu vermitteln und schauen, was bedeutet das für Praxis. Und dort haben wir in verschiedenen Bereichen ganz konkrete Projekte gemacht. Im gerontechnologischen Bereich mit Sicherungssystemen für Altersheime, wo man auch geschaut hat, was bedeutet das konkret und wie muss man die Forschungsergebnisse umsetzen. Und das geht meistens über mehrere Schritte. Dann ist es gut, wenn man Leute hat in der Praxis, die Praxis gut kennen, die selber Handlungsspielräume haben und die nicht unbedingt parteipolitisch fixiert sind.
Man hört jetzt gerade einen Herr, der auch schon ein bisschen älter ist, Willie Nelson. Denken Sie, der ist gut gealtert?
Ja, sagen wir, wenn man es vom Körperlichen her anschaut, eigentlich nicht so. Also er hat ja auch ein Verhalten gehabt, das man jetzt gerontologisch nicht empfehlen kann.
Also was
relativ
so viel
wilde Phasen. Er hat eigentlich auch fast zu viel gelebt für sich. Und man merkt das auch seiner Stimme, wenn man zum Teil ältere Aufnahmen nimmt.
Also darum haben Sie sich für eine ältere Aufnahme entschieden von «Me and Paul».
It's been rough and rocky traveling, but I'm finally standing upright on the ground. After taking several readings, I'm surprised to find my mind still fairly sound. I guess Nashville was the roughest, but I know I've said the same about them all. We received our education in the cities of the nation, me and Paul. Almost busted in Laredo, but for reasons that I'd rather not disclose. But if you're staying in a motel there and leave, just don't leave nothing in your clothes. And at the airport in Milwaukee, they refused to let us board the plane at all. They said we looked suspicious, but I believe they like to pick on me and Paul. Well, it's been rough and rocky traveling, but I'm finally standing upright on the ground. After taking several readings, I'm surprised to find my mind still fairly sound. Guess Nashville was the roughest, but I know I've said the same about them all. We received our education in the cities of the nation, me and Paul. on a packet show in Buffalo with us and Kitty Wells and Charlie Fry. The show was long and we're just sitting there, and we'd come to play and not just for the ride. Well, we drank a lot of whiskey, so I don't know if we went on that night at all. But I don't think they even missed us. I guess Buffalo ain't geared for me and Paul. Well, it's been rough and rocky traveling, but I'm finally standing upright on the ground. After taking several readings, I'm surprised to find my mind still fairly sound. I guess Nashville was the roughest, but I know I've said the same about them all. We received our education in the cities of the nation, me and Paul.
Der Willie Nelson, gewünscht von François Höpflinger, hier im Fokus. Die neuen Alten. François Höpflinger, Sie als Alters- und Generationenforscher, Sie sind ja einer von diesen neuen Alten.
Das ist schon so. Und das im Grunde genommen, wenn man sich jetzt kümmert, dass es den zukünftigen älteren Menschen gut geht, sowohl im Pflegebereich, aber auch in der Teilnahme und Aktivitäten und wirtschaftlich, dann ist das, kann man sagen, ist das eigentlich gut egoistisch. Da tun wir eigentlich die eigene Zukunft. Das finde ich immer spannend. Ich habe auch immer viel Forschung gemacht, wo ich eigentlich zum Beispiel mal Familienplanung.
Genau. Sie haben immer das geforscht, wo Sie gerade betroffen haben.
Ja, das ist auch noch spannend. Ja, vielleicht mache ich dann mal 100-jährige Studien.
Das habe ich mir eben überlegt. Was machen Sie? Also, es ist wirklich so, Sie haben Familienforschung betrieben und dann, wo es Enkel gegeben hat, die Generationengeschichte. Wenn Sie dann selber Hunderte sind, gut, Sie werden ja noch 84 werden, aber dann würden Sie schauen, wie es dann denen dann geht.
Ja, das Hochaltigkeit ist wirklich ein Thema. Also, wenn wir festgestellt haben, wir haben eigentlich zwei Alterskulturen, die sich entwickeln. Mal sagen wir eine aktive Alterskultur eben von den neuen Rentnern, das ist Tina Turner Plus, oder? oder eben zum Beispiel Rolling Stones, die rollen und rollen, ohne Hüftprotektoren noch rocken. Und das ist so ein bisschen Jugend, soziokulturell verjüngtes Alter. Die sind auch heute sehr mobil. Also die Mehrheit der Leute sind sehr gesund. Sie tun sich aus, zum Beispiel plötzlich, IKEA ist voll von jungen Rentnern. Die tun sich neu.
Können Sie auch mich dort schauen?
Ja, zum Teil. Das ist interessant, dass zum Beispiel für junge Familien, aber auch alte Ehepaare, die plötzlich einkaufen. Nach der Pensionierung das Kinderzimmer. Also wenn sie mal Kinder weg sind, dann in ein Studio umwandelt. Sich neu orientiert, auch die ganze Moden und Ästhetik, das ist ganz spannend. Oft ist es etwas so hinter den Kulissen. Oder? Also wir haben festgestellt, dass vor 20, 30 Jahren die Mehrheit von den Leuten ab 65 sich geweigert haben, sich modisch anzulegen. Heute gehört das in. Also es gehört dazu, sich auch bewusst zu ernähren, dann auch Formen, so, also zum Beispiel so Formen von Aktivitäten, die vor 30 Jahren für Leute ab 65 völlig daneben gefunden haben, zum Beispiel Nordic Walken. Also mit den Stöcken. Das ist ein riesen Run. Oder ich habe letztens festgestellt, dass es auch ein Angebot gibt für Frauen 55 bis 60 Bauchtanz, wo sie machen für sich, also eigentlich eine Körperästhetik, die losgelöst ist von den Attraktivitätsnormen von der jungen Erwachsenenalter. Das ist etwas ganz Spannendes. Also, und da ist es eine Kultur, die entsteht, wo sehr viele Ressourcen, Kompetenzen können entstehen, wo vielleicht aber auch ein rebellisches Alter kann passieren. Und da haben wir natürlich das Problem, was passiert im hohen Alter.
Warte, jetzt bleiben wir doch schnell beim möglicherweise rebellischen Senior.
Ja, das ist durchaus da, man feststellt, dass die immer mehr auf dem Internet tätig sind, dass zum Beispiel auch Ärzte, wenn sie zum Beispiel ältere Menschen begegnen, die kommen immer mehr mit Internet-Output, wo sie genau wissen, was für Diagnosen sie haben, so mit Medikamentenwirkungen besser kennen als der Arzt, also selbstbewusste Kunden und Kundinnen. Auch die Banken haben zum Beispiel festgestellt, dass ein Teil der Leute nach dem Rentenalter sich ihr Vermögen selber verwalten. und sich auch sehr gut erkundigen und zum Teil die jungen Bankberater, also da zum Teil regelrecht aufs Eis legen mit Fragen, also das ist noch ganz spannend, oder auch überhaupt so Architekturdesign im Moment sehr mobil sind.
Also man muss vielleicht eine Einschränkung machen, wir reden ja jetzt immer von der Schweiz, oder?
Ja, also die Schweiz ist in dem Sinn natürlich von der wirtschaftlichen Wohlfahrtssituation und wie wir natürlich auch im Moment fast wie einen Generationenvorsprung haben auf das aktive Alter. Weil,
wie meinen Sie das?
Ja, weil die Schweiz von der Nachkriegskonjunktur fast wie eine Generation länger hat und früher hat können profitieren als andere Länder. Also wir haben auch die ältesten Babyboomer, weil der Babyboom hat in der Schweiz schon mit 1943 angefangen, 1944. Und es zeigt sich auch, dass in der Schweiz die gesunde Lebenserwartung höher liegt als in Deutschland.
Aber gesamthaft gesehen, wenn man mindestens Europa nimmt, wie steht die Schweiz da punkto parat sein für die neuen, eben auch demografischen Herausforderungen? Wir sind jetzt immer noch bei den jungen Senioren, wir kommen nachher auf die Hochalterungen.
Ja, die Schweiz ist eigentlich für die demografische Zukunft relativ gut gerüstet. Ein Faktor ist natürlich, dass man die demografische Alterung in den letzten 40, 50 Jahren hat können weitgehend kompensieren durch Einwanderung von jungen Arbeitskräften aus anderen Ländern, also im Moment auch aus Deutschland. Das heisst, die Schweiz hat im Moment und auch für die nächsten Jahre eine relativ wirtschaftsgünstige Demografie. Dann haben wir ein Altersvorsorge, das wegen dem Mehrsäulenprinzip, Dreisäulenprinzip besser diversifiziert ist. Wir haben viel bessere Pflegestruktur im Moment noch als andere Länder. Also Italien wird ein riesen Problem haben. Die Schweiz hat auch eine ganze Produktepalette, die für eine demografisch alternde Gesellschaft gut ist. Nicht nur die Pharmaindustrie, Banken, Versicherung, Medizinaltechnik.
Sondern also wir sind sehr privilegiert und sehr gut gerüstet.
Ja, ich würde sagen, die Schweiz ist relativ gut gerüstet und hat im gewissen Bereich alterspolitisch fast wie ein Vorbildcharakter. Also wir haben auch schon chinesische Delegationen durch die Schweiz geführt, die sehr beeindruckt waren von der Betreuung von alten Menschen in der Schweiz. Also das ist, ich glaube, das muss man sagen. Familienpolitisch gehören wir zum Alter, also sind zurückgeblieben. Alterspolitisch gehören wir eher zu Skandinavien.
Damit haben wir vielleicht den Bogen zu den Hochalterungen. Jetzt muss ich schnell schauen, wie das haben. Also es gibt wirklich noch, mindestens für mich, eindrückliche Zahlen. In der Schweiz leben zurzeit offenbar rund 3'000 Personen, die 99 und mehr sind. Die Verteilung ist so, dass 2'500 Frauen sind, 500 Männer. Also 4/5 Frauen, 1/5 Männer. Und wenn man jetzt die Zahl noch gegen vorne anschaut, im Moment hat es in der Schweiz etwa 350'000 Leute, die über 80 sind. Das finde ich eine riesige Zahl. Und in 20 Jahren werden es fast doppelt so, mehr wie doppelt so, rund doppelt so viel sein. Wie handeln wir das?
Ja gut, ein Punkt ist, wo man festgestellt hat, wenn es gelingt, durch Gesundheitsförderung, dass Leute länger behinderungsfrei leben, da länger können selbstständig leben, dann steigen die Kosten von der Langzeitpflege weniger stark, als wenn man nichts macht.
Und aber auch da, das sind ja Wahnsinnszahlen.
Ja.
Wo 7,3 Milliarden heute für Langzeitpflege und in rund 20 Jahren gegen 18 Milliarden.
Ja, wobei die 18 Milliarden sind dann, wenn sich die behinderungsfreie Lebenserwartung nicht erhöht. Also man kann dann, wenn man eine Gesundheitsförderung macht, dann kann man vielleicht noch ein paar Milliarden abziehen. Aber trotzdem, es ist schon so, dass man das Alter dann schon, also wo man einen sehr klaren Zuwachs wird haben bei Demenzkranken. Also das ist eindeutig, das ist der Schatten von der Zukunft. Und wir haben schon das Problem, dass wir jetzt eine Generation hat, die eigentlich gelernt hat, relativ lang jugendlich zu bleiben, jugendnach, die aber vielleicht Mühe haben wird, zu hohen Alter zu akzeptieren, wo plötzlich die Mobilität nicht mehr klar ist. Also man hat zum Beispiel, Pensionierung ist heute nicht mehr so eine Lebenskrise als der Verlust vom eigenen Auto. Also der Verzicht auf das eigene Auto ist ein ganz kritisches Ereignis geworden, wo auch viele.
Aber das ist interessant, Sie sagen, dass das hat sich verschoben. Also früher ist es vielleicht Pensionierung per se gewesen. Und heute, was lässt Sie annehmen, dass wir, Sie, schlechter werden damit umgehen, wenn man vielleicht nicht mehr gut selber aufs Tram kann oder so Sachen, als Leute, die das vor 10 oder 20 Jahren oder heute erleben?
Ja, weil wir eben eine sehr aktive oder sogar hyperaktive Einstellung zum Leben haben. Und Und wenn man sehr leistungs- und hyperaktiv orientiert bin, und ich zähle mich auch dazu, dann wird es schwierig, wenn man plötzlich in eine Situation muss loslassen muss. Man sieht das heute schon. Wir haben zum Beispiel Situationen, wo die Leute sehr grosszügige Wohnungen haben, sehr gut eingerichtet, und plötzlich durch die Pflege müssen sie jetzt aus einer 4-5-Zimmer-Wohnung in eine Einzimmerwohnung kommen. Und da innerhalb von relativ kurzer Zeit entscheiden, wie viel muss, was man muss loslassen muss, oder? Das ist etwas, ein sehr schmerzhafter Prozess. Auch plötzlich merken, dass man, ja, solange man jetzt, sagen wir, im gesunden Rentenalter ist, kann man die kurzen Umstiegszeiten von Hagen nach Uster, wo man vom Gleis 53 aufs Gleis 21 oder 22 muss gehen, da haben vielleicht 5 Minuten, oder? Im hohen Alter funktioniert nicht, da muss man einen Zug überspringen oder man muss eine andere Strategie wählen und das loslassen, oder? Also der Übergang vom jungen Rentenalter ins hohen Alter, vom dritten zum vierten Lebensalter, das ist etwas, wo man noch nicht weiss, wie das läuft.
Denken Sie, man kann sich vorbereiten? Oder, ich meine, Sie beschäftigen sich die ganze Zeit mit dem Thema und Sie haben das Gefühl, Sie haben einen Vorsprung.
Ja, das ist ja nicht gesagt, ob Leute, die viel wissen über Gerontologie, besser altert. Das ist, es ist die Frage, ob die Vorbereitung immer die beste Strategie ist.
Einfach auf sich zukommen lassen.
Also wir haben festgestellt, dass ein Teil der Leute keine Planung machen, aber dann, wenn es darauf ankommt, sich innerhalb von kurzer Zeit sehr gut können anpassen können. Ich bin auch nicht sicher, ob der Mensch überhaupt ein planerisches Wesen ist. Also ich sage jetzt nichts über Politik, aber er ist eigentlich anpassungsfähig. Also das ist sehr interessant, dass auch Leute, die sich wehren gegen einen Heimeintritt zum Beispiel, und wenn der erfolgt ist und der unumgänglich ist, schicksalshaft, dann können sie aus dieser Lebenssituation plötzlich neue Kräfte schöpfen. Dann sehen sie auch die positiven Seiten.
Also
oder eine Verwitwung zum Beispiel, die sehr schmerzhaft kann sein, plötzlich entdecken, Frauen und Männer zu den neuen Seiten, Möglichkeiten, die sie vorher sich nicht geträumt haben.
Hat die Auseinandersetzung mit alten Menschen, mit alternden Menschen, ihr Menschenbild verändert?
Ja, in dem Sinn, dass man einfach gemerkt hat, wie vielfältig das Alter ist. Und wie vielfältig die Möglichkeiten sind, auch von der Gestaltung. Also, und was auch sehr, sehr aufschlussreich ist, wie wichtig eigentlich die mentalen Elemente sind, die mentale Kraft.
Also Sie reden jetzt nicht von Intelligenz oder Gedächtnis,
nein,
sondern...
Nein, auch emotional. Auch die Lebenseinstellung. Ob man das Glas, das halb voll, also wo 50% gefüllt ist, als halb voll oder halb leer ist, definiert. Und wie auch der Umgang mit Verlust. Also mit Höreinschränkungen, mit Seheinschränkungen. Es gibt Leute, die aus diesen Beschränkungen Kraft treffen. Und das ist spannend, ich habe nämlich Künstler Kreativität entsteht nicht aus der Unbegrenztheit der Möglichkeit, sondern aus der Begrenztheit der Möglichkeit. Und das ist etwas, was man oft vergisst. Kreativ ist man dann, wenn man mit wenig Mitteln vieles muss machen. Wenn man alles hat, dann ist man oft nicht kreativ. Und das ist noch passiert. Es ist auch so, dass natürlich für einige Leute ist es schmerzhaft und es geht sehr auseinander. Also es ist sehr... eigentlich eine sehr grosse Erfahrung, wie ein Teil von Leuten mit grossen Behinderungen, Beschwerden eigentlich das Leben auch mit 90, 80 meistert, sehr gelassen sind, sehr humorvoll sind und andere Leute sind mit 50, 60 verbittert, obwohl es ihnen objektiv sehr gut geht.
Wo stufen Sie sich ein? Haben Sie ein Gefühl dazu, wie Sie werden sein, wenn Sie 90 sind?
Ja, wahrscheinlich wird es sehen, dass mein Problem sein, dass ich dann irgendwo muss... das Aktivitätsniveau zurückschrauben. Also im Moment haben wir festgestellt, dass ich 10 Minuten, 15 Minuten auf dem Liegestuhl und dann kribbelt es. Also irgendwo mal ein bisschen gelassener und vielleicht ein bisschen auch weniger schnell reden und alles. Also,
trauen Sie sich zu?
Ja, das ist wahrscheinlich ein Lernprozess, der nicht so einfach sein wird.
Herr Höpfling, ich bedanke mich sehr herzlich auch für den sehr persönlichen Schluss. Und wir beenden die Sendung mit dem Kris Kristofferson. Ich denke, es passt schön. Sunday Morning. Danke vielmals fürs Zuhören. Weiterhin schönen Abend wünscht Marina Villa.
DRS3 Podcast.